Deutschlandfunk. PISA Plus.
Lange Zeit waren sie in vielen deutschen Kitas ja eher die Ausnahme als die Regel. Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren. Die waren und sind Mangelware. Bis 2013 soll sich das ändern. Dann haben Eltern von Kindern ab dem 1. Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Während die Politik vor allem auf Quantität und Quote schaut, so der Eindruck jedenfalls oft, fragen wir heute in PISA Plus nach der Qualität dieses Ausbaus. Welche pädagogischen Konzepte gibt es für die Betreuung von Kleinkindern unter 3? Wie sollte auf die speziellen Bedürfnisse der ganz Kleinen eingegangen werden? Was meinen Sie? Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an pisaplus@dradio.de. Bis 3 im Studio ist Regina Brinkmann. Der Ausbau der Kleinkindbetreuung läuft in Deutschland derzeit auf Hochtouren. Spätestens im August nächsten Jahres sollen genügend Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren bereitstehen. Manche Kita stellt das vor große Herausforderungen. Denn allein mit dem Aufstellen von Kinderbettchen oder Wickeltischen allein werden sie den besonderen Bedürfnissen der ganz Kleinen ja noch nicht gerecht. Welche Anforderungen die Betreuung von unter 3-Jährigen mit sich bringt, zeigt auch der Besuch von Stefanie Grimme in einer Essener Kita.
Liana, Philipp und Alicia sind 2 Jahre alt. Sie sitzen in der Kita-Familienzentrum St. Augustinus auf einem Teppich und versuchen mit magnetischen Bausteinen ein Haus zu bauen. Die Erzieherin Monika Runau hilft ein bisschen, aber noch wichtiger, sie motiviert die Kinder dabei, immer wieder zu erklären, was sie machen.
Was wird das?
Das ist ein Foto.
Ein Foto?
Ja, ein Foto.
Oh, da kann man ganz viele Fotos reinmachen, ne? So einen Bilderrahmen habe ich auch.
Viel mit den Kindern zu sprechen, das ist alltägliche Sprachförderung im Kindergarten. Aber bis es soweit ist, müssen die Kinder erst einmal auch ohne Worte verstanden werden. Das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung, sagt Monika Runau.
Wenn man so ein ganz kleines hat und es schreit dann auch und man weiß jetzt nicht, warum schreit es jetzt, hat es irgendwie Schmerzen oder ja, ist irgendwas anderes passiert, das ist dann manchmal dann schon so ein bisschen schwierig.
Vieles bei der Betreuung von 1- und 2-jährigen Kindern ist ähnlich wie bei den größeren. Es gibt einen geregelten Tagesablauf mit Ritualen wie dem Morgenkreis, viele Sing- und Fingerspiele, einen Wald- und einen Turntag. Anders ist, alles braucht mehr Zeit und die Kleinen brauchen viel mehr Hilfe, zum Beispiel beim Anziehen, wenn es nach draußen geht. Ein richtiger Zeitfresser ist das Wickeln. Mitunter ist eine Erzieherin den ganzen Tag mit Windelwechseln beschäftigt.
Wir hatten letztes Jahr, hatten wir zum Beispiel 10 Wickelkinder und wenn die dann mal die Hose voll haben und dann komplett umgezogen werden müssen, das nimmt dann ja schon auch viel Zeit in Anspruch.
Insgesamt sind 15 Kinder in der Gruppe, 7 davon sind unter 3 Jahre alt. Sie werden von 3 Erzieherinnen betreut. Dabei achtet die Kita darauf, dass das immer die gleichen Erzieherinnen sind. Kontinuierliche Bezugspersonen schätzen auch Eltern, wie Mutter Daniela Stein.
Natürlich ist es für die Kinder wichtig, einfach auch eine Bezugsperson zu haben, die so häufig wie möglich auch einfach da ist und auch feste Bezugspersonen zu haben, die immer fürs Kind präsent sind.
Überhaupt, eine herzliche, liebevolle Atmosphäre finden Eltern gerade von jüngeren Kindern extrem wichtig. In der Kita St. Augustinus wird deshalb viel Wert auf einen guten Start in die Einrichtung gelegt. Sie arbeitet nach dem sogenannten Berliner Eingewöhnungsprogramm.
Das basiert halt darauf, dass die Kinder die ersten 4 Tage komplett mit den Eltern, circa 1 bis 1,5 Stunden in der Einrichtung sind und dass man dann erst am 4. Tag versucht, die Eltern dann so ein paar Minuten mal rausgeschickt werden, dass man dann mal gucken kann, wie reagiert das Kind, lässt es sich von uns trösten oder nicht. Dann versucht man das dann halt jeden Tag Schritt für Schritt dann weiter zu steigern, dass sie dann halt so nach circa 2-3 Wochen dann auch schon alleine länger in der Kita bleiben.
Wenn die Kinder dann Fuß gefasst haben und meistens ja dann den ganzen Tag über in der Einrichtung sind, ist ein Austausch mit den Eltern wichtig, betont Mutter Andrea Tiehoff.
Die Leni, die wird jetzt 2, die kann ich nicht fragen, wie war jetzt dein Kindergartentag? Die sagt es halt noch nicht. Und dann Erzieherin zu fragen, ist natürlich schon ja, beruhigend für mich als Mutter. Und ich bleibe halt auf dem Laufenden.
Was die Eltern auch schätzen, ist eine möglichst große Flexibilität bei den Betreuungszeiten. Wenn eine Mutter regelmäßig erst um 11 Uhr anfängt zu arbeiten, freut sie sich, den Morgen mit ihrem Kleinkind verbringen zu können und es nicht bis spätestens 9 Uhr abgeben zu müssen. Vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so wichtig wie liebevolle, fördernde Betreuung sind die Räumlichkeiten. Die Kita St. Augustinus gibt sich auch hier viel Mühe.
Wir haben hier das große Glück, wir haben 3 Räume zur Verfügung, eine Küche, einen Nebenraum, in dem auch geschlafen wird und den Gruppenraum, den haben wir so gestaltet, dass da halt kein Tisch drin steht, dass die Kinder halt viele Freifläche haben, um sich zu bewegen.
Die Kinder gehen regelmäßig turnen und einmal täglich nach draußen. Und wenn das Wetter mal gar nicht mitspielt, kann auch drinnen gematscht werden, auf einem speziellen Matschtisch.
Tja, so also kann der Kita-Alltag mit unter Dreijährigen aussehen. Stefan Patke, Sie arbeiten als Erzieher in der Berliner Kita Stepping Stones. Wie erleben Sie die Arbeit mit den unter Dreijährigen?
Also ich erlebe sie als sehr angenehm. Ich muss dazu sagen, im Gegensatz zum Beitrag davor sind wir eine relativ große Einrichtung. Wir haben etwa 60 Krippenkinder und dementsprechend auch Personal. Deshalb sind alle Kinder bei uns im Alter von, also 3 Monate ist das Jüngste, was wir aufgenommen haben, bis 2,5 Jahre. Deshalb nehmen diese pflegerischen Tätigkeiten bei uns noch viel, viel mehr in Anspruch, weil ja einfach noch sehr viele Kinder dabei sind, die wir beim Füttern unterstützen, die halt gewickelt werden müssen und die an- und ausgezogen werden müssen. Nichtsdestotrotz ergeben sich halt in diesen Situationen auch zum Beispiel beim Wickeln schöne 1-zu-1-Situationen, in denen man mit den Kindern wunderbar agieren kann.
Das heißt, man kann es jetzt nicht immer nur als Zeitfresser sehen, wenn da gewickelt werden muss, sondern das bietet halt auch mal ja Platz für ja individuelle Förderung.
Genau, man kann dann ganz anders nochmal mit dem Kind interagieren, wenn man halt nur eins auf dem Wickeltisch in dem Moment hat und ja schon alles versprachlichen, was man gerade mit dem Kind macht, also den Knopf auf, die Windel auf, damit es lernt und weiß, was gerade mit ihm gemacht wird.
In dem Beitrag wurde ja auch gesagt, einige Sachen sind durchaus ähnlich bei den 3- bis 6-Jährigen im Vergleich zu der Betreuung mit den unter 3-Jährigen. Erleben Sie das auch so oder würden Sie sagen, nein, da sind schon ganz konkrete unterschiedliche Bedürfnisse und auf die gehen Sie dann wie ein?
Also bei den 0- bis 3-Jährigen ist natürlich ganz klar gegeben, diese Bindungssicherheit, die noch viel, viel stärker von den kleineren Kindern gebraucht wird als von den größeren Kindern. Von daher ist es für die unter 3-Jährigen schon sehr, sehr wichtig, einen konstanten Tagesablauf und noch viel wichtiger, eine konstante Bezugsperson zu haben, die immer über den ganzen Tagesverlauf auch ansprechbar ist und die für sie da ist.
Ja, aber das sind Sie ja jetzt wahrscheinlich in Ihrer Einrichtung auch nicht nur für ein Kind, sondern?
Momentan habe ich in meiner Einrichtung 9 Bezugskinder. Das heißt, für diese Bezugskinder habe ich die Eingewöhnung durchgeführt. Das heißt, wir arbeiten auch genau wie in dem Beitrag nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. Das heißt, schrittweise kommen die Eltern zu uns, bleiben zuerst einige wenige Stunden oder Minuten in der Kita und schrittweise wird die Zeit erweitert. Später essen sie und schlafen dann auch bei uns. Und für diese Kinder bin ich dann für die erste Zeit auch die primäre Bezugsperson und natürlich über die Zeit lernen die auch die Kolleginnen kennen und akzeptieren diese auch als Bezugsperson.
Und da ist es notwendig, dass sie gutes Vertrauen auch aufbauen können. Wie machen Sie das denn so im Umgang? Also wie schaffen Sie diese Bindung? Sie wollen ja eigentlich auch nicht so ein Vaterersatz sein, nehme ich an.
Nein, also wichtig ist es, auf die Bedürfnisse und die Signale des Kindes angemessen und prompt zu reagieren, gut einzuschätzen, was braucht das Kind jetzt im Moment und ihm auch ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Ganz wichtig ist dabei auch die Elternarbeit. Das heißt, wenn wir mit den Eltern auch einen lockeren, guten Umgang haben, dann überträgt sich das auf die Kinder, die wissen, aha, meine Mama oder mein Papa versteht sich jetzt mit dem sehr gut, also hier kann ich mich auch sicher fühlen.
Also es ist freundschaftliches Terrain, auf dem sich die Kinder da begeben. Stefan Patke ist ein Studiogast in unserer Sendung. Ich darf noch weitere begrüßen, und zwar Manfred Wahlhorn im NRW-Familienministerium zuständig für den Kita-Ausbau und Joachim Bainsel ist als Entwicklungsforscher beteiligt an der aktuellen Nubeck-Studie, die die Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit untersucht hat. Herr Bainsel, welche Pädagogik muss man denn im Gepäck haben, um der Aufgabe, also der Betreuung von unter 3-Jährigen gewachsen zu sein?
Ja, die Pädagogik für unter 3-Jährige unterscheidet sich doch deutlich auch von der Pädagogik für die älteren Kinder. Es ist ja einiges schon angeklungen. Hier geht es vor allem darum, auch emotionale Sicherheit zur Verfügung zu stellen, ein Eingewöhnungskonzept zu haben, dann auch wegzukommen von einer Angebotspädagogik, was ja auch mittlerweile für die älteren Kinder stattfindet, hin zu einer Beantwortungspädagogik, das heißt, aufzugucken, woran die Kinder gerade sind, was sie gerade interessiert und ihnen keinen Wochenplan vorzulegen, der dann abgearbeitet wird. Das entspricht nicht dem kindlichen Lernen.
Das kann aber unter Umständen auch sehr sprunghaft sein, oder?
Das kann sehr sprunghaft sein und es sind auch große emotionale Herausforderungen zu bewältigen. Das heißt, die Kinder sind auch von ihren emotionalen Entwicklungen her noch nicht so weit. Das heißt, man muss auch ein emotionales Coaching bereitstellen. Das sind doch sehr, sehr viele Ansprüche, die natürlich auch entsprechende strukturelle Voraussetzungen bedürfen. Wir hatten vorhin das Beispiel aus Essen mit 10 Kindern und 3 Erziehern. Das ist natürlich ein Leuchtturmbeispiel. Wir wissen, dass es in Deutschland ganz anders aussehen kann. Wir haben Situationen, wo 15 Kinder von 2 Erziehern betreut werden und dann ist das natürlich alles viel, viel schwerer möglich.
Ja, wie sieht denn der Betreuungsschlüssel bei Ihnen aus, Herr Patke?
Wir haben Platz in der Krippe für 60 Kinder. Wir sind 9 Erzieher und 2 Muttersprachler bei uns.
Okay. Ja. Herr Bensel, wie geschützt muss denn dieser Rahmen sein, in dem sich die unter 3-Jährigen dann bewegen? Also wie offen kann da die Erziehungsarbeit laufen? Sie haben jetzt gerade auch so von so einem situativen Ansatz gesprochen.
Ja, der Schutz ist ein ganz wichtiges Thema und wenn Sie in offenen Konzepten arbeiten, die ja zunehmen, die auch gerade für die über 3-Jährigen ja auch sehr viele Vorteile bieten, dann ist es nochmal eine ganz besondere Herausforderung, den Kleinen auch die Möglichkeit zu gewährleisten, sich zurückzuziehen im Alltag, auch ihren unterschiedlichen Pausen und Schlafbedürfnissen nachkommen zu können, aber auch einfach mal alleine oder zu zweit in der Ecke spielen zu können, ohne dass sie sofort umgerannt werden von den anderen. Das braucht eine ganz enge Begleitung, deswegen ist das auch nochmal eine ganz besondere pädagogische Herausforderung, die da geleistet werden muss. Also je kleiner die sind und je offener das Konzept ist, umso mehr Know-how brauche ich und umso besser muss auch die strukturelle Ausstattung sein in der Einrichtung. Deswegen ist es im Moment auch noch so, dass viele Einrichtungen es bevorzugen, die Kleinen eher altershomogen, das heißt geschlossen unter in einzelnen Gruppen zu betreuen.
Aber wie bewerten Sie das als Entwicklungsforscher? Ist das günstig, wenn Kinder immer in so einer homogenen Gruppe sich dann bewegen?
Wir sagen, es ist immer wichtig, das Beste von beiden Welten mitzunehmen. Das heißt, wenn sie eher homogen betreut werden, dann auch immer Möglichkeiten zu suchen, gerade auch, wenn in der Einrichtung ältere Kinder da sind, Kontakte zu knüpfen, Begegnungen zu ermöglichen. Andersrum in der Altersmischung ist es notwendig auch zu sehen, dass immer wieder auch mal die Möglichkeit besteht, in der Altershomogenität miteinander in Minitreffs zum Beispiel sich zu begegnen, um mal die gleichaltrigen Erfahrungen zu machen, die auch sehr entwicklungsfördernd ist.
Ja, Herr Wahlhorn vom Familienministerium NRW, was tun Sie konkret, damit Kitas auch den pädagogischen Herausforderungen, die ja jetzt auch schon so ein bisschen angeklungen sind, ja im Rahmen dieses Kita-Ausbaus, dass sie die auch stemmen können?
Ja, wir versuchen als Ministerium in erster Linie Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen eine qualitätsvolle pädagogische Betreuung und Erziehung und Bildung möglich ist. Ich greife mal ein Stichwort auf, was jetzt auch Herr Bensel genannt hat, Herr Patke auch angesprochen hat. Das ist die Situation, dass man für geeignete räumliche Voraussetzungen sorgen muss, die auch diese pädagogischen Anforderungen ermöglichen, zum Beispiel hinsichtlich eines differenzierten Angebotes, dass es dann auch für die Kinder in der Kita insgesamt, aber gerade dann auch, wenn unter 3-Jährige betreut werden, neben den Gruppenräumen noch Differenzierungsräume gibt, Schlafräume gibt. Und dies wird alles jetzt beim Ausbau auch mit berücksichtigt, dass man da jetzt die räumlichen Voraussetzungen schafft. Das muss pragmatisch sein. Man kann in Kitas, die gebaut sind, jetzt nicht immer sich einen Reißbrettplan ausdenken, wie man das bei einem Neubau tun würde. Aber auch dort, wo jetzt Kitas erweitert werden, das ist ja in ganz vielen Kitas der Fall in Westdeutschland, wo sie umgebaut werden, achten wir jedenfalls in Nordrhein-Westfalen darauf, in diesem Prozess gleichzeitig nach Möglichkeit auch anzulegen, dass die räumlichen Voraussetzungen stimmen. Zweitens verändert sich die Arbeit der Kitas, wie gesagt worden ist, sehr stark und die Belastung und die Anforderungen auch an die Fachkräfte. Und wir haben im letzten Jahr sozusagen jetzt als ersten Schritt für die Betreuung von unter 3-Jährigen zusätzliche Personalmittel, Geld für zusätzliches Personal in die Kitas gegeben, ab diesem Kindergartenjahr. Ein Teil hat er schon umgesetzt, ein Teil wird das im nächsten Kindergartenjahr umsetzen, damit auch entsprechend geeignete Betreuungsrelationen da sein können. Das ist die Frage sozusagen zunächst mal der Rahmenbedingungen und der Voraussetzungen, die aber eben auch wichtig sind.
Wie erleben Sie das denn? Herr Binse wollte gerade noch was sagen, habe
ich das richtig gehört? Ja, ich finde das eine gute Stelle, um einzuhaken, weil ich Nordrhein-Westfalen hier auch als positives Beispiel im Ländervergleich sehe. Wir haben selber die Raumbedingungen verglichen der einzelnen Bundesländer und haben leider feststellen müssen, dass das, was über Kita-Gesetz und Ausführungsverordnungen geregelt ist, sehr divergent ist. Wir haben eigentlich in allen ostdeutschen Bundesländern keine Regelung der Quadratmeter pro Kind mehr. Wir haben das auch in Bayern nicht. Also es gibt viele Negativbeispiele auch, wo diese Regulation verschwunden ist, auch gerade im Zuge des Ausbaus, um zu ermöglichen, dass eben auf die Schnelle viele Plätze geschaffen werden. Deswegen ist es einfach wichtig zu sehen, wie das regional unterschiedlich auch stattfindet. Und man sehen kann, dass der quantitative Ausbau mit einem qualitativen einhergehen kann, aber eben auch nicht. Und das finde ich ganz wichtig.
Also da ist NRW Vorreiter, was das bei den Räumlichkeiten angeht.
Auf jeden Fall.
Ja, wobei wir das gar nicht mal durch Vorschriften regeln, sondern wir haben Empfehlungen und man muss auch selbstkritisch sagen, ohne von diesen Qualitätsansprüchen etwas zurückzunehmen, dass wir in manchen Fragen das auch etwas pragmatischer anwenden müssen. Gerade wenn es um den Umbau bestehender Einrichtungen geht, da muss man genau hingucken.
Heißt das, Sie müssen auch mal Abstriche machen?
Nein, man muss hingucken, was ist qualitätsrelevant, was ist nicht qualitätsrelevant. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, was uns im Augenblick sehr beschäftigt. Wir haben sehr, sagen wir, anspruchsvolle Voraussetzungen für Freiflächen, wenn Plätze geschaffen werden. Nun werden Sie in vielen Großstädten, das ist nicht nur in Nordrhein-Westfalen so, immer sofort in einen Konflikt kommen mit in Verdichtungsgebieten eine möglichst wohnortnahe Kita zu haben und Sie finden dort keine Standorte mehr, zum Beispiel in Köln. Die Stadt Köln baut ganz viele Kitas neu, sie plant weitere und sie hat einfach keine Gelände und keine Grundstücke. Und da muss man dann gucken, zusammen mit dem inneren Raumkonzept, ob ein Spielplatz in der Nähe ist, ob man dann den Ausgleich, dass man kleinere Flächen hat, dass man das auffangen kann im Zusammenhang mit einer pädagogischen Nutzungskonzeption. Und da kann man so eine Sache nicht stur durchziehen. Aber man kann sie eben auch nicht ersatzlos fallen lassen.
Ja, wir reden über den qualitativen Ausbau der Kita-Betreuung für die ganz Kleinen, für die unter Dreijährigen. Vielleicht haben Sie da auch eine Meinung zu dem Thema und stellen fest, da gibt es noch Defizite, da läuft es vielleicht auch schon ganz gut und mögen mitdiskutieren. Ja, ab 14:30 in der zweiten halben Stunde unserer Sendung können Sie dabei sein, aber Sie können jetzt schon anrufen unter der 00800 44 64 4464, noch einmal die Nummer zum Mitschreiben, 00800 44 64 4464. Jetzt war jetzt gerade vom Raum die Rede. Herr Patke, wie haben Sie das denn gelöst?
Ja, also ich kann mich dem anschließen, was gerade gesagt wurde. Wir sind ja eine Kita am Potsdamer Platz, das heißt auch direkt Großstadt von Berlin. Und wir müssen da auch einige Abstriche an den Außengeländen machen. Wir sind da auf die Dächer ausgewichen. Wir haben dort zwei Terrassen umgebaut, die wir als Spielfläche nutzen können und nutzen natürlich auch die umliegenden Spielplätze, die die Bezirke hergeben.
Mhm. Und das kommt bei den Kindern aber trotzdem gut an oder ernten Sie da manchmal auch kritische Blicke von den Eltern, die ihre Einrichtung sich dann mal anschauen?
Also für die Eltern ist natürlich das Rausgehen ein großes Thema, weil für die das auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Kinder an der frischen Luft sind. Aber die nehmen das generell gut an, dass wir die vorhandenen Möglichkeiten so nutzen, dass wir das so, also ja, dass sie damit zufrieden sind.
Ja. Nun trägt ja die Politik viele Wünsche an die Kitas heran. Wie erleben Sie das denn, Herr Wallhorn? Wie aufgeschlossen sind die Kitas oder vielmehr ihre Träger ja für diesen Ausbau? Also wie werden Sie, was für ein Feedback bekommen Sie von denen? Welche Schwierigkeiten haben die zum Beispiel qualitative Förderung von Kindern und Betreuung von unter Dreijährigen anzubieten?
Also nun sind ja bei der vielfältigen Landschaft, die wir da haben, allgemeine Aussagen immer schwierig und mit Unsicherheiten behaftet. Aber wenn ich das doch mal insgesamt nehme, ist meine Wahrnehmung, dass die Träger ganz überwiegend selbst an Qualität interessiert sind, dass sie sich für Qualität einsetzen, das ist unterschiedlich entwickelt, dass sie ein großes Interesse auch haben an qualifiziertem Personal, teilweise mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, auch in großen Städten schon qualifiziertes Personal zu finden. Und ich stelle bei den Beschäftigten fest, dass es bei vielen Fachkräften, bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kitas eine ganz hohe Motivation und eine ganz hohe Bereitschaft gibt, sich weiterzubilden, sich vorzubereiten, neue Dinge zu lernen, gerade auch im Zusammenhang mit der Betreuung unter Dreijähriger.
Herr Bensel, erleben Sie das auch so? Sie selber sind ja auch in der Fortbildung aktiv.
Also ich sehe das nicht ganz optimistisch. Also ich sehe da sehr große Unterschiede. Wir stellen fest, dass gerade im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Erzieherinnen unter drei keinerlei Regulation stattfindet. Das heißt, wir haben neue Einrichtungen, die Kinder unter drei aufnehmen. Da gibt es Einrichtungen, die von Trägerseite überhaupt keine Fortbildung bekommen. Da gibt es welche, die mal einen Tag bekommen. Es gibt welche, die sagen tatsächlich, also sie, zumindest die Leiterin für eine neue Gruppe, die muss jetzt auch über einige Zeit hinweg, über Monate, sich fort- und weiterbilden. Aber wir haben hier keinerlei Standard und wir haben auch kein Qualitätsmonitoring. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wer was wo tatsächlich in der Richtung an Qualifikation macht. Und die Ausbildung ist im Moment da weit hinterher. Wir haben ja in diesen Riesensprüngen den Ausbau bewerkstelligen müssen. Das ist meiner Meinung nach auch eher Aktionismus als wirklich sinnvoll. Und in der Zeit haben natürlich die ganzen pädagogischen Konzepte nicht mithalten können, die Ausbildung nicht mithalten können. Das heißt, die von der Fachschule kommen, die haben sehr, sehr wenig Ahnung für den Bereich Kinder unter drei.
Herr Patke, was wussten Sie denn von Ihrer Ausbildung her, was Kinder unter drei brauchen, welche Pädagogik Sie da mitbringen müssen?
Also ich habe an der Fachhochschule Potsdam den Studiengang Bildung und Erziehung in der frühen Kindheit studiert, welcher uns sehr, sehr gut auf den Bereich unter drei oder generell aufs Kindergartenalter vorbereitet hat. Somit bin ich eigentlich mit idealen Voraussetzungen ins Berufsleben gestartet. Aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was Dr. Bensel und Herr Wallhorn gerade angesprochen haben, dass es natürlich an viel qualifizierten Fachkräften fehlt. Unser Kindergarten hat das im letzten Jahr gerade selber durchgemacht, als ich drei Erzieherinnen aufgrund von persönlichen Umstellungen in ihrem Leben, also in andere Städte verabschiedet hatten und wir diese Lücken füllen mussten und sehr, sehr lange gebraucht haben, bis wir überhaupt Personal gefunden haben, die Stellen ersetzen konnten.
Ja, Herr Waller, und was machen Sie dafür, dass qualifiziertes Personal nachkommt, dass auch die Ausbildung darauf reagiert?
Herr Bensel hat recht, dass für die Träger wie auch für die Kommunen und auch für die Länder der Ausbau eine große Herausforderung ist. Man muss sich ja klar machen, dass es hier eine ganz rasante Entwicklung gegeben hat. Es ist gerade gut 15 Jahre her, dass der Rechtsanspruch für die über Dreijährigen durchgesetzt worden ist. Und in den westdeutschen Ländern, in Ostdeutschland ist die Entwicklung ja etwas anders, ist ja die Betreuungsquote und die Besuchsquote heftig gestiegen. Wir haben vordringlich zusammen mit dem Schulministerium in den letzten Jahren die Ausbildungskapazitäten in den Fachschulen gewaltig nochmal ausgedehnt. Das kann man nicht unbegrenzt machen, weil man braucht ja auch qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer, die sich zum Teil ja auch erst stärker in die U3-Problematik dann einarbeiten müssen. Wir bilden gegenwärtig 19.000 Erzieherinnen und Erzieher aus. Wir bilden, wenn ich das etwas zuspitze, einen Großteil der Absolventen in Westdeutschland aus. Wir werden in den nächsten Jahren in jedem Jahr 4.000 bis 5.000 Absolventinnen und Absolventen haben aus der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung, von denen nicht alle, die können ja auch in andere Berufsfelder, aber ein großer Teil, wie wir hoffen, in die Kitas gehen und wir unterstützen die Träger dabei, dass sie diese Erzieherinnen und Erzieher gewinnen für das praktische Jahr, nenne ich das jetzt mal, was sie noch machen müssen, für das Berufspraktikum, damit sie sich dann bewusst entscheiden können.
Also Sie steigern die Ausbildungsquote, aber gemeint war jetzt auch meine Frage in die Richtung, also steigen Sie auch die Ausbildungsqualität hinsichtlich der unter Dreijährigen, weil wir ja schon jetzt auch an mehreren Beispielen gehört haben, dass sie ganz andere Bedürfnisse haben als herkömmliche, klassische Kindergartenkinder ab drei.
Da würde ich sagen, dass wir da erst in den Anfängen sind. Wir haben in Nordrhein-Westfalen Konzepte, die werden auch in der Praxis angeboten für Aufbaustudiengänge, das ist jetzt nicht, oder die Erstausbildung, für Erzieherinnen und Erzieher berufsbegleitend, speziell für U3. Wir haben so etwas Ähnliches auch gemacht für Sprachförderung. Da neigen wir vielleicht dazu, dass wir immer zu perfekt sein wollen und zu viel reinpacken wollen. Diese Aufbaumaßnahme hat 600 Stunden Umfang. Das ist berufsbegleitend nach meiner Auffassung eigentlich mehr als anspruchsvoll. Und wir müssen überlegen und beginnen damit jetzt, ob wir das zerlegen in mehrere Module oder kleinere Anteile, dass wir das anbieten können. Und gleichzeitig,
was aber wiederum auch zu Lasten der Qualität gehen könnte, wenn Sie es kleinteiliger gestalten und weniger Stunden vielleicht auch anbieten, oder?
Das weiß ich nicht. Man kann natürlich ideale Konzeptionen machen, die aber von auch sehr engagierten Menschen in dem Bereich kaum zu bewältigen sind, berufsbegleitend. Die bekommen auch nicht entsprechende Freistellungen von Trägern. Und man kann, glaube ich, die Geschichte, ich bin jetzt kein Fortbildungs- und kein Experte für Weiterbildungskurricula in der Erwachsenenbildung, aber doch Basics zunächst mal in den Vordergrund stellen mit einem geringeren Stundenumfang und Module machen, wo man ja bei den 600 Stunden bleibt, aber dass auch die Erzieherinnen und Erzieher, die das machen, zwischendurch ein Zertifikat für Teilabschnitte haben und dass die aufeinander aufbauen und sozusagen auch eine gewisse Spezialisierung stattfindet. Und das Gleiche, dieser Bereich muss ausgebaut werden in der Erstausbildung. Ich würde gerne eine Einschränkung machen. Mit aller Vorsicht, wir sollten die Altersgrenze 3 Jahre auch nicht überhöhen, weil der Unterschied zwischen einem 2,5-Jährigen und einem 3,5-Jährigen ist manchmal deutlich geringer als zwischen einem Kind, was noch gewickelt und gefüttert werden muss innerhalb der Gruppe der 3-Jährigen.
Mehr als füttern und wickeln. Welche pädagogischen Konzepte gibt es für die Betreuung der unter 3-Jährigen? Das ist heute unser Thema in PISA Plus. Und noch etwas Musik und den Bildungsnachrichten möchten wir auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Was meinen Sie? Was brauchen Kinder unter 3, wenn sie außerhalb der Familie betreut werden? Welche Konzepte finden Sie sinnvoll? Und wo sehen Sie Defizite beim Ausbau der sogenannten U3-Betreuung? Sie erreichen uns über das Hörertelefon mit der Nummer 00800 4464 4464, oder willkommen sind auch Mails, und zwar an pisaplus@dradio.de. Um gleich 14.38 Uhr geht es hier in PISA Plus weiter mit den Bildungsnachrichten. Nachdem die anonyme Kritik an ihrer Doktorarbeit in dieser Woche bekannt wurde, hatte Bundesbildungsministerin Annette Schavan den Blogger der Internetseite Schavan-Plug ausdrücklich aufgefordert, seine Identität preiszugeben. Doch der oder die große Unbekannte hält an der Anonymität fest, teilte jetzt aber Spiegel Online in einem schriftlichen Interview mit, dass er oder sie es für belegbar halte, dass Frau Schavan plagiiert habe, wenn auch in geringerem Ausmaß als andere. Zudem wurde in dem Interview die schnelle Reaktion der Uni Düsseldorf gelobt, an der ab nächster Woche eine Promotionskommission die Plagiatsvorwürfe prüfen wird. Nach heftigen Protesten ist der sogenannte Schultrojaner zum Aufspüren von Raubkopien auf deutschen Schulrechnern jetzt vom Tisch. Wie das bayerische Kultusministerium am Freitag mitteilte, wird das Programm, das Schulcomputer nach illegalen Kopien durchsuchen sollte, nun doch nicht eingesetzt. Nun wolle man andere Wege finden, die Urheberrechte der Verlage zu schützen. Darauf hätten sich die Länder mit den Schulbuchverlagen geeinigt. Bayern hatte die Verhandlungen mit den Verlagen zentral auch für die anderen Bundesländer geführt. In Gelsenkirchen läuft noch bis heute die bundesweit einzige Jobmesse im Bereich der erneuerbaren Energien. Vor allem Berufsanfänger und Abiturienten können sich im Wissenschaftspark der Stadt über unterschiedliche Berufe in den Bereichen Solar- und Windenergie sowie Biogas und Geothermie informieren. Dirk Biernoth mit den Einzelheiten.
Die 50 Aussteller haben rund 350 Jobs im Gepäck. Auf der Messe hoffen sie, einen direkten Kontakt zu potenziellen Bewerbern zu bekommen. Denn die Branche der erneuerbaren Energien brummt. Selbst im etwas angeschlagenen Solarbereich werden weiterhin Stellen angeboten. Die Chancen für Bewerber auf einen Job stehen also zurzeit nicht schlecht. Neben den Ausstellungsständen gibt es heute einen speziellen Informationstag für Schüler, sagt Messeorganisator Theo Bühler.
Wo wir Schüler vorm Abitur deutlich machen wollen, dass sowohl in der beruflichen Ausbildung sogar auch für sie Chancen bestehen, insbesondere natürlich über 370 Studiengänge verfügbar sind, um ganz unterschiedlich sich für die Erneuerbaren zu qualifizieren.
Das sind zum Teil neue Studiengänge, die direkt auf erneuerbare Energien ausgerichtet sind, aber auch alte Studiengänge wie Geologie, Physik oder Ingenieurswissenschaften, die für Jobs in der Branche benötigt werden. Aufgrund des Fachkräftemangels in Deutschland haben aber zurzeit nicht nur Hochschulabsolventen Chancen auf einen Job, auch Quereinsteiger, die beispielsweise eine technische Ausbildung gemacht haben, sind gefragt.
Soweit diese Informationen von Dirk Biernoth. Ausländische Akademiker sollen künftig die Möglichkeit zur Nachqualifizierung an deutschen Hochschulen bekommen. Zum nächsten Wintersemester startet an den Universitäten Regensburg und Duisburg-Essen ein Pilotprojekt für Zuwanderer, deren Abschlüsse in Deutschland nicht anerkannt werden. Das Programm Pro Salamander soll Akademiker etwa aus der Türkei oder den ehemaligen GUS-Staaten in 12 bis 18 Monaten für den deutschen Arbeitsmarkt qualifizieren. Soweit die Bildungsnachrichten und wir diskutieren hier gleich weiter in PISA Plus zum Thema Kita-Ausbau für die unter Dreijährigen. Und dabei interessiert uns vor allem die Frage, was wird dafür getan, dass die Kinder nicht nur einen Platz bekommen, sondern auch eine qualitativ hochwertige Betreuung. Und wir sind natürlich auch gespannt auf Ihre Erfahrungen und Bewertungen. Also rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an pisaplus@dradio.de. PISA Plus im Deutschlandfunk. Klasse statt Masse. Darum geht es uns eigentlich heute. Eher um den Kita-Ausbau, wie der qualitativ eigentlich vorankommt. Und zu dieser Diskussionsrunde hier darf ich unsere erste Hörerin, Veronika Rutemeier-Beck, begrüßen. Ist das richtig ausgesprochen?
Ja, das ist richtig. Guten Tag.
Wie ist denn Ihre Meinung zum Thema?
Ja, ich möchte auch eine Lanze brechen an dieser Stelle für differenzierte Betreuungsangebote, auch schon für unter Dreijährige. Es ist ja gerade in der Sendung auch schon angeklungen, dass die Altersgrenze 3 Jahre nicht überzubewerten ist. Unsere Jungs sind gut 1,5 und knapp 3,5 Jahre alt. Und wir sind sehr glücklich, dass wir sie hier in einer mehrzügigen Kindertagesstätte unterbringen konnten. Das heißt, es gibt dort eben nicht nur die klassische Krippe von 1 bis 3 Jahren und den klassischen, sage ich mal, Kindergarten von 3 Jahren bis eben zum Schulalter, sondern es gibt als dritte Variante in dieser Einrichtung das sogenannte Familiengruppenhaus. Mhm. Und da werden Kinder von 2 bis 12 Jahren in altersgemischten Gruppen betreut und begleitet und gefördert. Und wir sind darüber sehr glücklich, weil unsere beiden Jungs beide sehr bewegungsaktiv sind, sehr früh mit dem Laufen angefangen haben, auch mit ihrer Sprachentwicklung schon früh angefangen haben. Also auch mit dem Kleinen kann man sich schon gut unterhalten. Und beide auch sehr kontaktfreudig sind. Und es ist klar, dass unsere Jungs in einer normalen Krippe bis 3 Jahren völlig unterfordert gewesen wären. Hm.
Haben Sie denn nicht die Sorge, dass da manchmal immer die Kleinen zu kurz kommen könnten oder auch umgekehrt die Großen, weil die dann einfach hinten anstehen müssen, wenn, ich sage jetzt mal, 5 Kinder auf einmal gewickelt werden müssen?
Also die Erfahrung haben wir überhaupt nicht gemacht, weil der
Naja, Sie sind aber auch nicht dabei, ne? Also das muss man auch mal sagen. Wie kriegen Sie das denn mit, dass das wirklich so gut läuft?
Erstens sind wir natürlich im engen Kontakt mit den Erzieherinnen und Erziehern. Das ist uns sehr wichtig und das ist auch den Erzieherinnen sehr wichtig. Und wir kriegen ja auch mit, dass es den Kindern dort gut geht und dass es ihnen gut gefällt.
Ja, wenn ich Sie da jetzt so richtig verstanden habe, Frau Alte-Rutemeier-Beck, ist es so, dass Sie es ein bisschen als zu statisch empfinden, wie das bislang gemacht wird. Da sind die Krippenkinder und da sind die Großen.
Nein, ich würde sagen, es gibt einfach sehr, sehr unterschiedliche Kinder. Und gerade in den ersten 3 Lebensjahren ist die Entwicklung so unterschiedlich. Ja, dass also ein Kind, was mit 2 Jahren erst anfängt zu laufen, was ja auch noch im Normalbereich liegt, wäre in so einer altersgemischten, sehr offenen Betreuungssituation vollkommen überfordert.
Ja.
Ja. Aber Kinder wiederum, so wie unsere Jungs, die sehr früh anfangen zu laufen, sind dann in einer, eben hier in der Kreisstadt, oft sehr kleinen Einrichtung mit einer Krippe, wo es einen Gruppenraum gibt, wo 10 bis 12 Kindern in einem fantastischen Betreuungsschlüssel von 1 zu 4, also 4 Kinder auf eine Betreuerin ja zumeist, betreut werden, aber einfach räumlich sehr begrenzt. Mhm. Und das entspricht dann nicht mehr ihrem Bewegungsdrang, ja, die also ohne Probleme sich schon vollkommen selbstständig zwischen den Räumen bewegen und sich ihre Herausforderungen auch selber suchen.
Ja, Sie sind so insgesamt, schildern Sie das als sehr positiv. Was würden Sie denn so generell sagen, sollten Kitas auf jeden Fall ja pädagogisch im Gepäck haben, wenn sie das machen?
Ich denke, es ist schon sehr wichtig, das, was ja auch angeklungen ist, darauf Rücksicht zu nehmen, dass kleine Kinder, wenn sie mit der Fremdbetreuung anfangen, dass es da vor allem um Beziehung und um Bindung geht, dass sich die Kinder erstmal wohlfühlen. Unsere beiden Jungs haben ja jeweils auch in der Krippe angefangen, ne? In einer kleinen Gruppe, was für sie überschaubar ist, mit einer ganz engen Bezugsperson, die immer für sie da ist. Das ist ganz wichtig, um das Vertrauen aufzubauen. Aber es ist dann eben auch wichtig, dass in der Entwicklung, gerade zwischen 1 und 3 Jahren, da kann so viel passieren und da sind die Kinder so unterschiedlich und unterschiedlich schnell, dass es eben da auch Wahlmöglichkeiten gibt und dass es unterschiedliche Betreuungsmodelle gibt.
Ja, dann danke ich Ihnen erstmal für diese Information und Einschätzung und ich würde gerne Herrn Bensel fragen, wie Sie dieses Konzept bewerten. Gehen Kitas auch ja gut genug und individuell genug oder können Sie das überhaupt auf diese speziellen Bedürfnisse und auch Entwicklungsschübe, von denen wir eben auch gehört haben, ein?
Ja, das kommt auch wieder darauf an, wie das pädagogische Konzept der einzelnen Einrichtungen aussieht. Wir kennen durchaus Einrichtungen, die das sehr flexibel handhaben. Die haben dann Gruppen für Kleine, die bis 2 oder 2,5 gehen oder auch bis 3 gehen und die sagen, in dem Moment, wo die Kinder soweit sind, dann dürfen die sich von sich aus auch in die anderen älteren Gruppen bewegen und dürfen dort diese Räume erobern, natürlich am Anfang unter Begleitung ihrer Bezugserzieherin. Das heißt, es wird sehr flexibel gehandhabt. Es gibt andere Systeme, die sind sehr starr. Da ist dann wirklich mit dem Geburtstag der Wechsel, der stattfinden muss. Es kommt natürlich auch darauf an, ob die Einrichtung groß genug hat, dass sie beides zur Verfügung stellen kann. Also in einer eingruppigen oder zweigruppigen Krippeneinrichtung können sie sowas natürlich nicht bewerkstelligen. Ich muss noch kurz nochmal den Unterschied zwischen einer offenen und einem offenen Konzept und einer Altersmischung darstellen. Altersmischung bedeutet nicht, dass die Einrichtung offen arbeitet. Die kann auch sehr geschlossen mit ihren 2- bis 6-Jährigen in einem Raum sich aufhalten und dann wird es richtig schwierig, allen gerecht zu werden. Das ist eine Klage, die sehr oft aus der Praxis kommt. Und das ist auch etwas, was wir aus unserer Nubeck-Studie festgestellt haben, dass es hier oft auch nicht möglich ist, die gleiche Prozessqualität bereitzustellen, wie wenn die Altersspanne etwas geringer ist, wobei man dann sehr genau hingucken muss, woran liegt das. Das liegt natürlich dann oft an den zu großen Gruppen. Wir haben ja die theoretische Ausgangssituation, die oft sich auch wiederfindet, dass wir zum Beispiel in Niedersachsen 25 Kinder haben und darunter sind 2 Zweijährige und dann haben wir 2 Erzieher und die müssen damit fertig werden. Oder es sind noch mehr 2-Jährige drin. Also wir müssen wirklich auch auf die strukturellen Voraussetzungen gucken.
Ja.
Und das andere Thema ist das offene Konzept. Das kann ich auch in der Krippe haben. Ich kann die Räume für alle offen gestalten. Ich kann hier 3, 4 Krippengruppen haben, die sich begegnen dürfen und die dann auch Möglichkeiten haben, sich motorisch und auch in andere Richtungen zu bewegen, in die anderen Gruppen auch noch draußen zu gehen. Und ich kann eine Offenheit in der Altersmischung haben. Also diese Konzepte sind unterschiedlich.
Wo Sie jetzt noch die Nubeck-Studie ansprechen, Herr Bensel, noch die Frage, sind denn die Kitas, die Sie auch untersucht haben, hinsichtlich auch ihrer Betreuungsqualität in diesem frühkindlichen Bereich, sind die wirklich schon so weit, dass sie diese Bedürfnisse auch mit einem guten Konzept, mit einer guten Struktur abdecken? Also ist da auch eine große Sensibilität mittlerweile da oder bewegen wir uns da irgendwie noch, auf einem ganz anderen Niveau?
Ja, wir müssen hier unterscheiden zwischen der Tatsache, ob ein Konzept vorliegt, das liegt sehr oft vor, und ob es gelebt werden kann. Und das haben wir feststellen müssen, dass wir in den allermeisten Krippen, aber auch in Kindergarteneinrichtungen eine mittelmäßige Qualität gefunden haben. Das waren über 80% der Einrichtungen, die wir über mehrere Stunden beobachtet haben, wo wir befragt haben, die Erzieherin, die Leitung, nach allen möglichen Kriterien der Interaktion und der Ausstattung. Und wir haben nur wenige Prozent gefunden, die wirklich eine gute Qualität bereitstellen können. Dafür auf der anderen Seite in der Krippe zum Beispiel 12%, die eine schlechte Qualität geboten haben. Das heißt, wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir hinwollen. Vor allem, wenn wir den Anspruch haben, hier auch das zweite B zu erfüllen von Bildung, Betreuung und Erziehung, nämlich das Bildungs-B. Wir haben sehr schöne Bildungspläne in allen Bundesländern inzwischen, aber das ist gedrucktes Papier und damit das umgesetzt werden kann, da müssen ganz andere Dinge passieren. Und da sind wir beim Thema qualitativen Ausbau und der hängt sehr, sehr weit hinter dem quantitativen Ausbau hinterher.
Ich darf einen weiteren Hörer in dieser Runde begrüßen, Herr Basser. Wie ist Ihre Meinung zum Thema?
Ja, also ich verfolge die Diskussion jetzt schon seit einiger Zeit. Und mein Eindruck ist einfach der, dass es für mich viel zu unsensibel geführt wird in den Medien oder in den Zeitungen. Muss ich da einfach vor Augen führen, dass dieser Zeitraum 0. bis 3. Lebensjahr für die emotionale Entwicklung, für die Bindungserfahrung von einem Menschen unglaublich wichtig sind. Und wenn für mich schon dieses Wort auftaucht, Bildung vom 0. bis zum 3. Lebensjahr, das hat für mich schon was Gruseliges einfach, ne? Sondern es kommt einfach darauf an, dass diese Kinder in dieser frühen Lebensphase eine verlässliche Bindung erfahren. Und Bindung ist in den letzten Jahren sehr gut auch untersucht worden in der Bindungsforschung. Da gibt es Slow-Motion-Videos, da gibt es also ganz subtile Interaktionen zwischen Säugling, Kleinkind und Mutter, und die einfach notwendig sind, um im späteren Leben die emotionale Stabilität zu entwickeln, die es braucht, um auch komplexe kognitive Aufgaben dann entsprechend gut zu meistern. Ja. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das in Kitas gut gemacht wird. Ja. Natürlich gibt es familiäre Situationen, wo das nicht anders geht, aber als dass das Kind in der Kita betreut wird. Aber wenn eine Alternative da ist, wenn eine Mutter-Kind-Beziehung möglich ist, die hinreichend gut ist, dann ist es für mich auf jeden Fall die bessere Lösung in dieser Lebensphase.
Herr Behnsel, wie sehen Sie das?
Also ich muss erstmal aufklären zum Thema Bildung. Also Bildung ist nicht gleich kognitive Bildung. Also ich denke, da ist ein großes Missverständnis, was in der Bevölkerung noch existiert. Also wir groben kriegen oft dieses Bild zurückgespiegelt. Was wollt ihr denn in dem Alter schon mit dem Thema Bildung? Aber Bildung ist in dem Alter vor allem auch sozial-emotionale Bildung. Das ist das Umgehen mit der Gruppe, das Umgehen mit Herausforderungen, die emotionale Art sind, wie gehe ich mit Problemen um, wie gehe ich an Herausforderungen um, wie löse ich die in Begleitung eben auch von den Erzieherinnen. Und das hat gar nichts mit Bildungsinhalten zu tun, wie schon kleine Forscherwerkstätten auch jetzt noch für unter Dreijährige zu haben. Das ist ein Thema, das, wenn überhaupt, viel später ansteht. Und deswegen ist das Thema Bildung auch für unter drei ganz wichtig. Und es ist in vielen Bildungsplänen auch sehr schön beschrieben. Also da lohnt es sich wirklich auch mal reinzugucken, weil es ist ein anderes Bildungsverständnis, was wir hier haben.
Ja.
Das, was angesprochen wurde, das ist natürlich eine Herausforderung. Deswegen müssen die strukturellen Bedingungen auch stimmen. Es müssen die Konzepte, es muss die Ausbildung stimmen. Dann kann auch in der Krippe oder in der Tagespflege das stattfinden, was der Hörer gerade angesprochen hat. Und auf der anderen Seite müssen wir ja auch feststellen, dass das nicht unbedingt in jeder Familie bereitgestellt wird. Also so einfach können wir hier keinen Strich ziehen, sagen, zu Hause ist immer besser.
Den ziehe ich jetzt mal ganz kurz, weil ich habe noch einen Hörer, den ich begrüßen möchte. Herr Schatzschneider, wie ist Ihre Meinung?
Ja, guten Tag. Meine Frage geht in eine ganz ähnliche Richtung wie die Frage von dem Hörer von gerade. Gerade also Kinder unter 3 Jahren. Wir haben das ja gehört. Herr Patke betreut in seiner Kita ein Kind, das erst 3 Monate alt ist. Und ich frage mich einfach, ja, also das ist ja ähnlich wie der Hörer gerade. Was geht an persönlicher Bindung, also auch an Liebe zu dem Kind verloren? Ich glaube, das ist das, was in dieser Diskussion halt immer verschwindet. Wir schauen auf die Mutter und schauen auf darauf, wie können wir ermöglichen, dass die Mütter da entlastet werden. Aber auch was es für Mütter oder Väter für das Kind bedeutet, Zeit zusammen miteinander verbringen zu können und Liebe zu leben. Ich glaube, das geht einfach verloren in dieser Diskussion.
Vielleicht fragen wir aber mal in Richtung Herrn Patke. Er ist ja in Berlin als Erzieher speziell auch mit Kindern unter 3 beschäftigt. Herr Patke, wie können Sie denn Eltern diese Ängste, vielleicht auch die Herr Schatzschneider hier gerade zum Ausdruck bringt, nehmen, dass da vielleicht zu wenig Bindung stattfindet, die bei den Eltern vielleicht stärker vorhanden ist?
Also ganz wichtig ist in dem Sinne ja auch die Transparenz für die Eltern, der Arbeit, die in der Kita gemacht wird, und der regelmäßige und starke Austausch mit diesen über die Befindlichkeiten des Kindes. Gerade jetzt bei diesem 3 Monate alten Kind, was angesprochen wurde, da ist es zum Beispiel so, dass wir dann noch stärkere Formen des Austauschs uns überlegt haben, zum Beispiel, dass auch Buch geführt wird über, wie der Tag des Kindes so war, damit die Mutter am Nachmittag bzw. Abend dann genau weiß, wie das Kind am Tag drauf war, und dass es dann auch Rückschlüsse übers Verhalten am Abend zum Beispiel ziehen kann.
Herr Schatzschneider, haben Sie selbst Kinder, und würde Sie das jetzt vielleicht ein bisschen beruhigen, wenn Sie Ihr Kind bei Herrn Patke hätten?
Ja, ganz im Gegenteil. Also ich bin Vater von 2 Kindern, und das jüngere dieser beiden Kinder lebt bei mir, und das ist jetzt 4 Monate alt. Und wenn ich mir vorstelle, ich erfahre sozusagen am Abend dadurch, dass dieses Kind so ein Tagebuch dieses Kindes, das ist ja nicht annähernd mit dem zu vergleichen, was ich irgendwie was ich oder meine Lebensgefährtin erleben, wenn wir abwechselnd irgendwie dann am Tag irgendwie Zeit mit diesem Kind
Kind zu verbringen und sehen, wie das lacht und mit uns halt einfach interagiert. Also das ist das völlig anders, wenn ich mir vorstelle, dass das halt, dass ich das irgendwie in einem Buch dann lese und wenn dann jemand halt irgendwie da ist, der 10 Kinder oder ungefähr, das ist ja die Quote bei Herrn Patzke, der da 10 Kinder betreut, das ist ja nicht annähernd zu leisten. Und ich bin selber gerade Student, also vielleicht auch nicht in der leichtesten Situation der Kinderbetreuung, aber trotzdem regeln wir und das und gucken irgendwie, wie das funktioniert. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das für die Kinder nicht später auch tatsächlich wirklich eine Bedeutung hat und einen Unterschied ausmacht.
Herr Schatzschneider, ja, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Wenn Sie das vielleicht noch kurz aufnehmen, aber wirklich nur ganz kurz.
Ja, ich möchte nur dazu sagen, dass die Bindungsforschung gezeigt hat, dass wenn eine sehr sensible Eingewöhnung stattfindet, wir nicht befürchten müssen, dass die Bindung zwischen Mutter und Kind und Vater und Kind durch den Eintritt in die Krippe auch in dem Alter schon leiden muss. Ich denke, das ist eine gute Botschaft für die, die Angst haben. Dann muss man auch sehen, dass die Eltern in der Zeit, wo das Kind zu Hause ist, und es ist ja trotzdem ja noch die meiste Zeit zu Hause, es ist ja keine Alternative, es ist ja nur zusätzlich, dass in dieser Zeit wirklich sehr, sehr viel dann auch, das haben Untersuchungen von Frau Arnert gezeigt, sehr, sehr viel mit dem Kind an qualitativer, wertvoller Interaktionszeit auch noch stattfindet.
Aber daran merkt man sicherlich auch, wie wichtig es ist, dass Eltern Vertrauen in die Qualität einer Kita haben und speziell dann, wenn die Kinder noch sehr klein sind. Über diese Qualität haben wir heute in PISA Plus gesprochen und ich danke meinen Gesprächspartnern Manfred Wallhorn vom NRW-Familienministerium, Stefan Patke, Erzieher in der Berliner Kindertagesstätte Stepping Stones und Joachim Behnsel, Entwicklungsforscher und beteiligt an der aktuellen Nubeck-Studie. Ihnen allen vielen Dank und ich sage es Ihnen noch, wie es hier gleich weitergeht. Nach den Nachrichten folgt Corso Kultur nach 3, das Musikmagazin. Und am Mikrofon dieser Sendung bedankt sich ganz herzlich Regina Brinkmann für Ihr Interesse.